Hallo und herzlich willkommen zu unserem Talk über Liquid Democracy. Demokratie im ursprünglichen Sinne gibt es ja heute eigentlich nur in der Schweiz in Form der sogenannten direkten Demokratie. Was wir haben, ist eine parlamentarische Demokratie, wo sich die Wählerbeteiligung im Prinzip auf das Wählen einer Partei und deren Programm alle paar Jahre reduziert. Und nun ist ein neues Demokratiekonzept in der Mache und darüber erzählen uns jetzt was Daniel und Martin von Liquid Democracy e.V. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Talk und einen recht herzlichen Applaus.
Ja. Also eigentlich nur ein ganz kleines Wort zum Verein vorne raus. Wir haben den gegründet, weil wir ein Ziel erreichen wollten. Und dass wir heute hier stehen und so viele Leute darüber informieren können, ist schon ein ganz großer Teil davon. Wir haben aber auch noch mehr, weil ich die Vision eigentlich ein bisschen an Anfang stellen möchte, was wir eigentlich treiben wollen. Ist heute irgendwie ganz selbstverständlich, jeder hat ein Handy, es ging vor einem Monat durchs Netz, dass das auch weiterentwickelt werden kann. In 10 Jahren gehen wir alle davon aus, dass die so viel Batterie haben, Autos starten, gar kein Problem. Und gleichzeitig ist unsere Politik immer noch bei all den Methoden, die im letzten Jahrtausend irgendwann erdacht wurden und sich seitdem auch echt nicht mehr verändert haben. Und das müssen wir ändern. Wir müssen eigentlich das so schaffen, dass in 10 Jahren die Politik mal an der Stelle ist, wo die Möglichkeiten von heute genutzt werden können. Das muss einfach völlig interessant und normal sein, dass jeder, der Zeit hat und sich über irgendwas informiert, wenn er mit seinem mobilen Endgerät seine Ideen einbringen kann, um das zu erreichen, um seine Meinung einzubringen, um einfach einzubringen, wenn er eine Idee hat, um zu entscheiden zu helfen, was seine Organisation vertreten soll. Und das muss einfach der Alltag werden, so wie heute SMS hin und her gehen. Und das ist einfach mal die Vision, die wir haben. Und um die umzusetzen, sind wir vor schon ziemlich langer Zeit auf dieses Konzept Liquid Democracy gestoßen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr simple Idee gewesen ursprünglich mal, die einfach nur sagte, es gibt dieses Kontinuum zwischen direkter und repräsentativer Demokratie und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, dass ich mich nur für das eine oder für das andere entscheiden muss, sondern ich kann einfach fließend zwischen diesen beiden Dingen hin und her gehen. Ich kann jederzeit eine Entscheidung, die ich getroffen habe, eine Wahlentscheidung zurücknehmen und anders verteilen, wenn mir das nicht mehr passt. Ich brauche keine Bündelwahlen mehr, wo ich ein Parteiprogramm kriege, was ich alle 4 Jahre abnicken darf und dann war's das, sondern ich will vielleicht bei manchen Sachen selber entscheiden, was ich tun will und das dann auch wieder ändern, wenn ich festgestellt habe, okay, meine Meinung war nicht so klug durchdacht, wie ich dachte. Und das geht natürlich noch viel weiter, weil der ganze Prozess geöffnet werden muss der Politik. Weg von, es gibt irgendwo ein Gremium, in dem man sitzen kann und wenn man die richtigen Menschen kennt und ganz lange mit den richtigen anderen Leuten sich gestritten hat, dass man da, man könnte sagen, ein Stück weit amateurisiert, dass Politikamateure rein können, um ihr Spezialwissen einzubringen in den politischen Prozess. Und das, wenn das klappt, also meiner Meinung nach wäre das eine Revolution. Es wäre ohne Blutvergießen, hoffentlich ist es eine Organisation nach der anderen. Aber es kann hoffentlich so sein, wie als die GPL eingeführt wurde, um die Software zu befreien. So soll es auch klappen, dass wir unser politisches System wieder zurückkriegen für uns. Ja, da gibt es noch viel mehr, was ich sagen will, aber was ich noch auf jeden Fall möchte, dass ihr mitnehmt, ist, dass das politische System ist genauso hackbar wie alle anderen Systeme. Und da muss man die richtigen Schlüssel finden. Es braucht andere Methoden, da reinzukommen, aber es geht. Und ihr alle könnt dabei mithelfen, dass wir das aufkriegen und wirklich zugänglich machen für jeden. Ja, so viel zur Einleitung. Kommen wir eigentlich zum Hauptteil. Das ist 3 Teile, 2 eigentlich direkter Parlamentarismus. Da wird Daniel hier die Theorie erklären, die wir uns ausgearbeitet haben. Das ist einfach eine wirklich vorausdenkende Idee, wie man es hinkriegen kann, diese Ideen von Liquid Democracy, die da ursprünglich entstanden sind, die ganz konkret in die Praxis umzusetzen, um in die Parlamente zu tragen. Dann Liquid Democracy ist natürlich weit mehr als nur diese Idee, wie man das umsetzen kann. Und deswegen werde ich danach im Tools-Bereich versuchen, A, die Idee ein bisschen konkreter zu machen, wie das denn in der Praxis aussehen könnte, und B, dann auch noch wirklich viele verschiedene andere Vorsätze zumindest anzureißen, um euch eine Idee zu geben, was alles passiert und wo Anknüpfpunkte sind, wo ihr mit einsetzen könnt, um mitzumachen. Und wir werden versuchen, uns kurz zu halten, dass auf jeden Fall noch Zeit für Fragen bleibt. Und außerdem gibt es ganz viele Leute aus dem Verein Liquid Democracy e.V. und auch Leute, die an Tools arbeiten, die hier im Raum sind. Und die werde ich auf jeden Fall nachher nochmal bitten, dass sie sich zeigen, dass ihr wisst, wen ihr ansprechen könnt, weil nur wir zwei können unmöglich alle Fragen beantworten, die aufkommen werden. Und damit gebe ich jetzt weiter an Daniel. Ja.
Hallo. Um es erstmal vorwegzunehmen, wir machen jetzt so eine ganz knappe Einführung in die Theorie, also stellt nur die Grundstruktur, weil für alles andere ist jetzt gar keine Zeit. Wir haben uns schon für ziemlich viele Details Gedanken gemacht im politischen Prozess. Da können wir dann vielleicht in der Diskussion drauf eingehen oder auch zu einem anderen Zeitpunkt dann. Was ich hier zeigen werde oder was wir zeigen werden, ist ein momentaner Arbeitsstand, also keineswegs ein steingemeißeltes, fertiges, optimales Konzept. Das ist auch gar nicht unser Wunsch, sondern wir wollen über den Vereinsebene auch ermöglichen, dass es insgesamt ein Forum gibt, wo man auch über Politik reden kann, weil das einfach was ist, was in etablierten Parteien schwierig ist, weil es eigentlich eher um Tagespolitik, um wahlstrategische Gedanken geht. Genau. Was noch auffällt, wir diskutieren jetzt schon seit einem Jahr bald über in dieser Gruppe, die den Verein dann auch gegründet hat, über die ganzen Details. Man stößt oft auf Probleme, wo man vielleicht auch erstmal nicht gleich weiß, wie kriegt man es hin, wie kriegt man es gelöst. Aber eigentlich ist es bis jetzt immer dann so gewesen, dass es am Schluss viele Lösungsmöglichkeiten gibt. Also wir waren noch nie an dem Punkt, dass wir dachten, okay, das können wir damit nicht machen. Deswegen ist auch, was ich hier sage, sind immer nur, natürlich ist es nur eine Möglichkeit, wie es geht. Meistens gibt es mehrere Möglichkeiten. Und da ist natürlich auch jeder eingeladen, vielleicht auch bessere Ideen einzubringen. Um erstmal auf das einzugehen, was es heute gibt, im Großen und Ganzen ist es der repräsentative Parlamentarismus. Was ziemlich wichtig für mich an diesem Modell ist, ist, dass man sich bewusst werden muss, dass es aus einem Mangel heraus entstanden ist, nämlich ein Mangel an Möglichkeiten. Der ursprüngliche Demokratiegedanke war, dass man sich auf einem Dorfplatz trifft und jeder sich Auge in Auge stehen kann und man redet über die Sachen und findet Entscheidungen. Dass es zur Repräsentation kam, ist eigentlich erst gekommen, als Demokratie versucht wurde, auf große Flächenstaaten anzuwenden, wo es eben genau diese Möglichkeit nicht mehr gab, weil es räumliche und zeitliche Grenzen gab. Was natürlich heute spannend ist, weil die natürlich zu einem Teil Hackpass sind, wie Martin sagt, weil man eben ganz neue technologische Möglichkeiten hat. Was noch üblich ist, oder was eine zwangsläufige Folge von repräsentativer Demokratie ist, ist, dass man dazu gezwungen ist, als Wähler alle paar Jahre, meistens sind es vier, manchmal fünf, ist man eigentlich gezwungen, seine komplette politische Verantwortung abzugeben. Und man kann immer nur ein ganzes Bündel an Theorien, an politischen Standpunkten wählen, was meistens eben Parteiprogramme sind, auch wenn man vielleicht in anderen Bereichen ganz anderer Meinung ist. Eigentlich ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man ein Parteiprogramm findet, das kennt sicher jeder, in dem alle Bereiche nach dem eigenen Geschmack abgedeckt sind, weil es eben auch einfach bei so einer komplexen Welt, wie wir sie heute haben, keine zwangsläufigen logischen Korrelationen zwischen vielen politischen Bereichen gibt. Also Umweltpolitik hat jetzt nicht unbedingt was mit Arbeitsmarktpolitik zwangsläufig zu tun. Genau. Was noch ein Punkt ist, was uns immer Mut macht, ist, dass man eben auch sieht, dass es heute unheimlich viele Menschen gibt, sicher noch nicht alle, aber es gibt unheimlich viele Menschen, die wirklich die Lust verloren haben, eben an dieser Art von Demokratie und die Lust haben, sich mehr einbringen zu können. Und die viel gescholtene Politikverdrossenheit ist meines Erachtens zu großen Teilen noch gar nicht, rührt nicht daher, dass Menschen keine Lust mehr auf Politik haben, sondern dass sie einfach keine Lust mehr haben auf die heutigen Verfahren, die es gibt. Nämlich letzten Endes müsste man Parteiprofi werden, um wirklich Einfluss nehmen zu können. Eine andere Möglichkeit, die es vor allem in der Schweiz gibt, aber zu Teilen auch bei uns, sind dann direktdemokratische Elemente. Die haben natürlich schon den Vorteil, dass man themenspezifisch seine Stimme abgeben kann. Also es gibt immer eine genaue Gesetzesvorlage, zu der kann ich Ja oder Nein sagen. Ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Was noch schlecht oder nicht optimal dran ist, ist, dass es eben immer eine sehr kleine Gruppe von Initiatoren nur an dem politischen Diskurs beteiligt ist. Das heißt, es müssen sich immer ein paar Menschen finden, die einen Text ausarbeiten, die ganzen anderen Verfahrensregeln auf sich nehmen, also Unterschriften sammeln, Werbung für das Gesetz machen und so weiter. Die große Masse der Wähler, die hat wieder nur die Möglichkeit zu sagen, will ich oder will ich nicht, hat aber zum Beispiel nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen dritten Vorschlag, der noch viel besser ist. weitere Schwierigkeiten an diesen direktdemokratischen Elementen wie Volksentscheiden, Plebisziten und was es alles gibt, Volksbegehren, ist, dass eben die Hürden extrem hoch sind. Das heißt, ich muss erstmal unheimlich viele Unterschriften sammeln, das variiert von Region zu Region, aber insgesamt ist einfach die Hürde sehr hoch, dass mal was zustande kommt, was man ja auch sieht, wie selten es überhaupt angewandt wird bei uns. Und in vielen Bereichen ist es halt auch gar nicht möglich. Zum Beispiel in Deutschland ist auf Bundesebene kein direktdemokratisches Element möglich, kein ernstzunehmendes. Genau, dann der klassische Ansatz von Delegated Voting, den die meisten wohl auch unter Liquid Democracy kennen, durch Wikipedia und so, ist eben die Idee, was Martin auch schon angesprochen hat, dass man sagt, ich kann zu jedem Thema, das mich interessiert, gezielt meine Stimme abgeben. Was man hier jetzt nicht sieht, aber was noch ein wichtiger Aspekt ist, den man hier sieht, zu dem einzelnen Thema kann ich eben entscheiden, möchte ich direkt abstimmen, möchte ich meine Stimme an jemanden delegieren, den ich für besonders geeignet in dem Bereich halte. Ich kann das auch dynamisch machen, das heißt, wenn ich mitbekomme, dem ich delegiert habe, der macht doch nicht, was ich von ihm erwarte, dann kann ich ihm die Stimme wieder entziehen, kann sie jemand anders geben oder wieder direkt einsetzen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Ansatz. Man stößt aber ziemlich schnell auf Probleme, wenn man überlegt, wie kriege ich das wirklich in ein demokratisches System integriert, dass ich auch wirklich Politik mache. Es gibt eben einige Bereiche, die dieser einfache Delegated Voting Ansatz noch nicht abdeckt, und das ist zum Beispiel der politische Diskurs. Genau. Gut. Dann zu den Grundzügen. Wir nennen unsere Theorie momentan, an der wir arbeiten, direkten Parlamentarismus. Uns ist so die Hauptpunkte, die uns wichtig sind, ist eben gerade dieser Punkt, dass wir es schaffen, auch einen politischen Diskurs einzuführen. Das ist enorm wichtig und das kriegt man als Wähler meist gar nicht mit, wie viel Arbeit doch hinter demokratischen Entscheidungen steckt. Also das meiste, was man mitbekommt, sind eben Wahlmechanismen. Es findet aber schon extrem viel politischer Diskurs statt in den Parlamenten unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nämlich in Fraktionen, in Ausschüssen, im Kabinett auch von der Regierung, in den Ministerien, auch schon in den Parteien. Wenn man also ein System haben möchte, das auch den politischen Diskurs abzeichnet, dann müssen eben auch diese Bereiche möglich sein. Das ist also eine Bedingung, dass es eben nicht ein reines Wahltool ist, sondern dass auch ein politischer Diskurs möglich sein kann. Das nächste ist die themenspezifische Partizipationsmöglichkeit, was wir schon gemeint haben, dass man eben nicht mehr ganze Bündel wählen muss, sondern man die Möglichkeit hat, ich möchte zu diesem Bereich mich einbringen, zu einem anderen vielleicht nicht, weil ich mich da einfach nicht auskenne oder ich auch nicht betroffen bin. Dann sollten natürlich die Partizipationsschwellen niedrig sein. Das heißt, ich sollte zum einen nicht so viel Zeit aufwenden müssen wie heute, um mich einzubringen, Und es darf natürlich auch nicht allzu schwierig sein. Dynamisch sollte der Partizipationsprozess sein, dass es eben zu jeder Zeit möglich ist und nicht nur in einem Zyklus, alle paar Jahre oder Monate oder wie auch immer, sondern sobald sich eine Situation ändert oder vielleicht eine bessere, eine neue Idee da ist, dass ich die einbringen kann. Transparent muss der ganze Prozess natürlich sein, dass auch nachvollziehbar ist, was sind die Entscheidungsgrundlagen, welche Diskussionen haben schon stattgefunden. Was uns ganz wichtig ist, ist die evolutionäre Einführung. Martin hatte das schon grob angesprochen, dass wir hoffen, dass es ohne Blutvergießen geht. Es gibt Liquid Democracy, die klassischen Ansätze sind eben eigentlich immer revolutionär. Das heißt, man überlegt sich ein neues System und sagt, okay, und wenn es optimal wäre, wir könnten von vorne starten, dann könnten wir das einführen. Wir haben extrem Wert drauf gelegt bei diesem Prinzip, das ich gleich vorstelle, dass es eben mit den heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich ist. Das heißt, dass man nicht erst irgendwie eine 66% Mehrheit auf Landes- und Bundesebene erreichen muss, um das Grundgesetz zu ändern oder das Parteiengesetz ändern muss oder die Wahlgesetze ändern muss. Das ist uns also wichtig, dass ich so ein System von unten heraus, einfach dadurch, dass Menschen es machen, von selbst einführen kann. Und insgesamt natürlich, dass Demokratie wieder mehr als Gesellschaftsprinzip und weniger als Staatsprinzip verstanden wird. Ich finde es immer interessant, wenn man sich überlegt, dass Demokratie Herrschaft des Volkes heißt, das impliziert ja eigentlich schon, dass es keinen Staat mehr geben kann. Wir nehmen aber selbstverständlich, reden wir die ganze Zeit vom Staat, von denen da oben. Und das finde ich, ist auch so ein ganz schöner Maßstab, den man sich geben kann. Wenn man Demokratie erreichen will, dann muss man eigentlich auch das schaffen, dass nämlich genau mein gesellschaftliches Leben zum politischen wird. Und dann brauche ich auch den Staat nicht mehr. Gut, die Grundidee ist, jetzt ist irgendwas ausgegangen. Genau, die Grundidee, dass man eben diese Struktur hinbekommt, ist, dass wir Bündnisse einführen und Themenparlamente. Wir nennen es auch Politikfeldparlamente. Ein Bündnis steht eigentlich immer für eine Idee. Das heißt, ich habe ein politisches Ziel, das möchte ich erreichen, das artikuliere ich. Und dies, für dieses Ziel kann ich dann werben und ich kann Mitstreiter finden. Deswegen Bündnis. Also eigentlich steht es für eine Idee, aber ich möchte natürlich auch Mehrheiten bekommen. Und dann können sich Leute zusammentun, die praktisch das gleiche Ziel verfolgen und auch vielleicht eine ähnliche Strategie ausarbeiten möchten. Und die andere Ebene ist eben eine ganz wichtige, und das sind die Parlamente, die man einführen muss. Weil wenn man sich anguckt, es gibt, wer Parteienarbeit kennt, es gibt dann ganz viele Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen, überall wird irgendwo was ausgearbeitet. Wenn es dann wirklich zu einem Prozess kommen soll, wo was beschlossen werden soll, dann hat man meistens eben, dass es Arbeitsgruppen gibt, die sich überschneiden in den Themen, die unabhängig voneinander Themen erarbeitet haben, und letztlich bekomme ich dann kein sinnvolles Ergebnis. Genau, ich gehe jetzt hier eher auf den politischen Bereich ein. Das wäre einmal eben, dass man das sowas in Parteien anwendet, also als parteiinterne Demokratiestruktur. Hier könnte man das dann eben machen, dass man die Ergebnisse, die in den Parlamenten durch die Bündnisse erzielt werden, dass die übertragen werden dann in die jeweiligen Parlamente. Man würde also praktisch mit diesem Prozess die Programmarbeit der Partei ersetzen und würde die Fraktionsdisziplin der einzelnen Parteien in den Parlamenten praktisch an das Ergebnis der Parteibasis binden. Die Grundidee ist natürlich, dass jeder, der Mitglied ist in der Partei, hat dann auch die Möglichkeit, zu jedem Thema, das ihm interessiert, Parlamentarier zu sein. Also vielleicht nehme ich gleich nochmal vorweg, bei mir hört sich das jetzt alles sehr theoretisch an. Martin wird gleich zeigen, dass man das in der Software eigentlich ziemlich relativ einfach umsetzen kann. Genau, was noch wichtig ist in dem Bereich, ist, der direkte Parlamentarismus ist eine rein parlamentarische Theorie. Also wir wollen nicht die gesamte Staatstheorie damit beeinflussen, das heißt, wir wollen nicht die Exekutive damit beeinflussen und auch nicht die Judikative. Also uns geht es wirklich nur um den legislativen und im gesetzgebenden Bereich. Ja, und was natürlich auch wichtig ist in so einem dynamischen Prozess, dass man es dann doch schafft, dass man zu einem Zeitpunkt X eine verbindliche Meinung erzielen kann. Die andere Möglichkeit, wie man so ein System einsetzen könnte, ist, dass man es eben für direktdemokratische Elemente nutzt, dass man eben sagt, bevor die Abstimmung kommt, wo dann jeder partizipieren kann, auch heute schon, stellt man eben auch schon die Entstehung, den Prozess, den politischen Diskurs, wie könnte man so einen, über was soll das Volk entscheiden? Also, dass dieser politische Diskurs in einem allen offenen Prozess stattfindet. Und hier würde eben auch wieder die Struktur von Parlamenten und Bündnissen zum Tragen kommen. Da gehe ich aber gleich noch genauer drauf ein. Vielleicht noch so grundlegend zum Diskurs, natürlich auch wieder total verkürzt und vereinfacht. Was uns wichtig ist am Diskurs, ist, dass ein Diskurs ist eigentlich die legitime Grundlage für eine Entscheidung. Also ohne einen politischen Diskurs sind Entscheidungen immer zweifelhaft, weil man gar keine Alternativen kennt, weil man nicht weiß, wie es wäre betroffen. Also es ist wirklich eine Grundbedingung, dass Politik, demokratische Politik auch legitim wird. Ein ganz wichtiger Punkt hierzu ist, den vielleicht auch einige von Habermas kennen, dass eigentlich vor allem im demokratischen Bereich, Demokratie macht nur in den Bereichen Sinn, wo es eben keine objektive Wahrheit gibt, weil sonst bräuchte ich keine Demokratie, sondern ich könnte ein wissenschaftliches Labor haben und ich würde das optimale Ergebnis durch einen empirischen Versuch herausfinden können. Das heißt, in diesem demokratischen Prozess, in diesem Diskurs, schafft man praktisch die Wahrheit und die kommt daher, was will ich haben, was für eine Welt möchte ich? Möchte ich die Umwelt schützen oder möchte ich sie nicht schützen? Da gibt es keine objektive Wahrheit dahinter, sondern das ist ein Willen, ein Wollensentschluss, dazu entscheidet man sich. Genau, dann ist natürlich wichtig, in so einem Diskurs muss es möglich sein, dass ich andere Standpunkte kennenlerne, die mir vielleicht noch völlig unbekannt sind, dass ich die in meinen Denken mit einbringen kann oder eben auch Kompromisse finden kann oder eben auch im Streit argumentieren kann, warum mein Ansatz der bessere ist. Und ein Diskurs muss natürlich auch möglich sein, innerhalb der Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen, dass die Menschen die Idee eben auch weiter ausarbeiten können, verbessern können, verfeinern können. Insgesamt kommt man hier auf drei Diskursebenen, die auch unsere Aufteilung in Bündnisse und Politikfeldparlamente erklären. Und zwar ist zum einen wichtig eben, dass innerhalb der Bündnisse die Idee weiterentwickelt werden kann und angepasst werden kann an neue Bereiche. Ein ganz gutes Beispiel ist ja eigentlich immer das bedingungslose Grundeinkommen. Angenommen, ich nehme vor, ich möchte bedingungsloses Grundeinkommen und ich gründe so ein Bündnis, ich will das haben. Dann wird man irgendwann merken, ich bin jetzt kein Jurist, das heißt, ich bin nicht wirklich der Fachmann, welche Gesetze muss ich da ändern. Ich kenne mich auch nicht in allen Bereichen aus. Man wird aber schnell merken, wenn ich so ein großes Konzept umsetzen will, dann muss ich da unheimlich viele Gesetze ändern. Das betrifft dann auf einmal Rentenpolitik, Kinderpolitik, Arbeitspolitik, Sozialpolitik und noch hunderte mehr. Das heißt, allein um solche Ziele zu artikulieren und auszuarbeiten, muss ich eben auch dann die Leute zusammenbringen, die das machen können. Deswegen der bündnisinterne Diskurs. Wichtig ist uns hier auch noch im Unterschied zum Delegated Voting, dass hier halt wirklich dann immer die Idee im Vordergrund steht, also zu dem klassischen Delegated Voting. Das heißt, wenn ich etwas wählen will, den ersten Schritt, den ich mache, ist immer, ich trete einem Bündnis bei. Das heißt, ich unterstütze eine Idee und ich habe eben nicht mehr die Möglichkeit, dass ich von vornherein ganze Bereiche delegieren kann an irgendjemanden, von dem ich vielleicht glaube, das sei besonders begabt. Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, dass die einzelnen Bündnisse, wie zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, die betreffen dann tatsächlich ganz viele Bereiche. Das heißt, wenn ich hier eine reine Aufteilung hätte in Politikfeldern, ich würde sagen, ich delegiere meine Meinung für Sozialpolitik Person A, für Wirtschaftspolitik Person B, für Umweltpolitik Person C, dann sind es erstmal ganz schöne politische Kategorien, die Politikfelder, aber die können sich halt in der Realität nicht als getrennt oder objektiv durchsetzen, weil ich habe immer Überschneidungen zwischen den Bereichen. Und man hat es ja zum Beispiel auch gesehen jetzt beim Zugangserschwerungsgesetz, wo dann auf einmal die Familienpolitik für Zensurgesetze zuständig ist. Genau. Der nächste Punkt ist natürlich ein Diskurs zwischen Bündnissen. Das heißt, Bündnisse, die ähnliche Bereiche, also ähnliche Ziele verfolgen, aber unterschiedliche Ansätze haben, müssen miteinander in den Diskurs treten können. Und natürlich aber auch Bündnisse, die vielleicht konkurrierende Standpunkte vertreten. Genau, und in diesem Bereich kann dann natürlich auch dann eine Wahl stattfinden, dass man eben auch sieht, für was gibt es Mehrheiten und für was nicht. Die dritte Ebene ist dann der Diskurs zwischen den Parlamenten, vielleicht noch allgemein zu Parlamenten. Wir nennen die noch immer Politikfeldparlamente, liegt auch ein bisschen daran, dass uns kein besserer Name einfällt. Es ist ein bisschen kompliziert mit der Eingliederung. Also wenn man sich Politikfelder kann man immer weiter runterskalieren. Und sie sind erstmal ziemlich subjektiv, sind nicht trennscharf voneinander zu trennen, aufzuteilen. Und so sind ganz viele Gesetze betreffen eigentlich viele Politikfelder. Und das ist auch so eine ganz wichtige Arbeit, die heute im Kabinett und in den Ausschüssen stattfindet, dass eben auch gestritten wird, wer ist eigentlich jetzt für welches Gesetz zuständig. Darüber muss auf jeden Fall ein Diskurs stattfinden können. Was man aber immer hat, glücklicherweise im politischen, ein demokratischer Prozess kann immer nur ein wirkliches Gesetz als Output haben. Also was am Ende bei rauskommt, ist immer ein explizites Gesetz. Und dadurch habe ich eigentlich eine ziemlich objektive Hierarchie ganz am Ende des Prozesses, weil ich die mir ja selbst definiere. Das heißt, wenn ich, jetzt fällt mir natürlich gerade auf die Schnelle kein Beispiel ein, genau. Wenn ich zum Beispiel die Rentengelder abschaffen will, dann gibt es ein explizites Gesetz, das sagt, die kann ich abschaffen. Wenn ich dieses Gesetz ändere, wenn ich zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen einführen möchte, wofür das notwendig wäre. Genau, deswegen ist der Diskurs zwischen den Parlamenten notwendig. Zum einen in dieser Kategorie, dass alle zusammenfinden, die das gleiche Gesetz ändern möchten, die vielleicht auch völlig unterschiedliche Ziele verfolgen. Zum Beispiel kann man bei bedingungslosem Grundeinkommen möchte man BAföG abschaffen, weil man sagt, man ersetzt es durch bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt dann aber natürlich auch Leute, die wollen das BAföG für alle zugänglich machen, ohne Bedingungen oder irgendwas, die dann an dem gleichen Gesetz rumwursteln und die wissen erstmal gar nichts voneinander. Deswegen muss man hier die Möglichkeit haben, dass es zusammengeführt wird und natürlich auch über weitere Theorie, also über weiterführende Bereiche, weil eben auch einzelne Gesetze sich oft auswirken auf ganz andere Gesellschaftsbereiche, von denen man das vorher gar nicht absehen kann. In unserem Konzept kommt Delegated Voting deswegen auch nur noch innerhalb der Bündnisse vor. Wir halten es da aber für ein ziemlich mächtiges Tool, weil man da eben die Möglichkeit hat, dass man die Fortentwicklung der Theorie, also den politischen Diskurs, dann an Menschen delegieren kann, die man dafür für besonders fähig erachtet. Das heißt, die Reihenfolge ist wieder, ich unterstütze ein politisches Ziel, zum Beispiel Klimaschutz oder Eisbären retten oder was auch immer, dann trete ich diesem Bündnis bei und innerhalb dieses Bündnisses kann ich mich dann völlig frei entscheiden, wie arg möchte ich mich einbringen. Also entweder ich trete nur dem Bündnis bei und kümmere mich dann gar nicht mehr drum und ich vertraue denen, dass sie das schon gut machen werden, oder ich gehe da rein und ich kenne jemanden, der da besonders begabt ist, von dem ich glaube, der treibt es in die richtige Richtung weiter und dann kann ich dem meine Stimmen delegieren. Ich kann es natürlich für jeden einzelnen Bereich jemand anders geben. Ich habe aber natürlich auch immer die Möglichkeit, dass ich selbst Ideen einbringen kann und dass ich auch sagen kann, ich möchte in diesem Bereich mich zur Wahl stellen, ich möchte hier selbst aktiv sein. Das wird in der Realität wahrscheinlich auch immer ein bisschen davon abhängen, wie viel Zeit kann man gerade aufbringen und vor allem auch, wie viel Expertise hat man zu einem bestimmten Thema. Das ist auch insofern eben ein besonders wichtiges Ding, weil wir glauben, dass es so eben auch skalierbar bleibt, wenn besonders viele Menschen mitmachen, weil es in der Realität dann schon vermutlich so aussehen wird, dass eben eine Gruppe von relativ überschaubaren Leuten ziemlich viele Stimmen kriegen werden und dadurch eben auch das gesamte System sich nicht lähmt. So viel zur trockenen Theorie. Jetzt macht Martin ein bisschen praktischer weiter.
Ja, also ich habe zwei Teile hier, die ich brechen will. Der erste ist, wie diese Idee in der Realität aussehen könnte. Und dann will ich auf die bestehenden Projekte eingehen, die es gibt und mit denen wir zusammenarbeiten und was für Teile die da aussetzen, davon anreisen, umsetzen oder andere Sachen machen, weil einfach Liquid Democracy viel mehr ist als nur der kleine Ausschnitt, den wir jetzt angerissen haben. Und ich der Meinung bin, es gibt so viele Organisationsformen, Organisationen, die mit Mailinglisten und Wikis und Foren und IRCs geschlagen sind, die einfach noch ganz viel Hilfe kriegen können durch entsprechende Werkzeuge. Gleich vorweg, alle Werkzeuge, die ich hier vorstelle, werden als Open Source entwickelt und alle suchen Helfer in jeder Hinsicht. Wenn ihr zu viel Freizeit habt oder wenn ihr welche freimachen könnt, there you go. Also gleich mal ganz am Anfang. Das Wichtigste überhaupt bei jedem Liquid Democracy Tool ist, dass man die Stelle findet, wo man sich selber eigentlich für interessiert. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ich weiß, Daniel hier hat doch übers Grundeinkommen gearbeitet. Dann suche ich mir den Account von Daniel, weil ich seine Java-Adresse habe oder was auch immer, ja, und gucke mir einfach an, wo er alles arbeitet. Ist aber auch vorstellbar, das ganz anders zu machen. Zum Beispiel kann man eine hierarchische Struktur einziehen, dass man sagt, okay, es gibt hier Landesthemen, es gibt Bundesthemen, letzten Endes relativ nah an dem, was in der Politik generell als Strukturierungsmerkmal verwendet wird. Und das hat den großen Vorteil, dass ganz am Ende davon sitzen immer die Gesetze und die sind wundervoll eindeutig, weil es darf theoretisch alles nur in einem Gesetz geregelt sein. Und es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, sich das vorzustellen. Aber man muss die Sache finden können, wo man arbeiten will. Wenn man die Stelle gefunden hat, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es existiert schon ein Bündnis oder jemand vertritt schon die Idee, die man auch vertreten will, dann ist die Sache einfach, man kann dem beitreten und einfach mitmachen. Wenn dem nicht so ist, muss es die Möglichkeit geben, diese Idee vertreten zu machen in dem System. Wir sagen dafür ein Bündnis erzeugen. Und dafür ist eigentlich nur zwei Informationen wichtig. Das Ganze braucht einen Namen und eine Kurzbeschreibung. Und damit kann man dann eigentlich auf die Werbungstour gehen und nach anderen Leuten suchen, die diese Idee gut finden und sie unterstützen wollen. Und wenn die Idee gut ist, wird man da viele Leute finden und dann irgendwann auch zum Beispiel die Juristen dabei haben, die wissen oder diejenigen, die sich dafür einfach interessieren und wissen, okay, das betrifft diesen Gesetzestext und diesen Gesetzestext und diesen Gesetzestext. Und dann fängt über jeden dieser einzelnen Abschnitte geht dann eben auch der Diskurs weiter und wird immer detaillierter, was Veränderungen das eigentlich bedeutet, wenn man eine bestimmte Sache erreichen will. Und das ist eigentlich auch der nächste wichtige Teil. Es geht letzten Endes um Textarbeit und Texte kann man dankbarerweise diffen. Und das bedeutet, dass in dem Bündnis wird es immer verschiedene Varianten geben, um bestimmte Sachen zu erreichen. Und die muss man letzten Endes gegeneinander stellen und diskutieren. Und da werden dann auch die Unterstützer gesammelt. Das können sehr banale Sachen sein, das kann aber auch sehr tiefgründiges sein. Und da muss es den Abschnitt, den Bereich geben, wo man darüber diskutieren und entscheiden kann. Und natürlich die Delegation. Wir glauben, dass die Delegation wirklich eins der besten Methoden sein wird, um das skalierbar zu machen, weil niemand hat für alles Zeit und schon gar nicht in beliebiger Größe. Und das ist ein ganz genialer Mechanismus, wie man auch in relativ großen Gruppen diejenigen, die tatsächlich sich um eine Sache wirklich kümmern, denen es am Herzen liegt, die aber auch nicht nur einfach viel Zeit haben und viel reden deswegen, dass man denen die Möglichkeit gibt, viel zu sagen und sehr gewichtige Sachen zu sagen. Und es ist absolut wichtig, dass man diese Delegationsgrafen immer sehen kann, dass man weiß, wer wem delegiert und das auch ändern kann. Weil es soll ja so sein, dass man das eben, wenn derjenige dann gekauft wird von der Pharmaindustrie, dann sollte er die Stimmen auch schnell wieder verlieren können. Und natürlich, Diskurs ist ein ganz riesiges Ding, das hat er schon gut angesprochen. Der muss eben stattfinden innerhalb des Bündnisses, aber auch insbesondere außerhalb, wie zum Beispiel hier als Diskurs zwischen verschiedenen Bündnissen, die sowas einsetzen, die an der Stelle was verändern können. Die Hoffnung dabei ist natürlich, wenn ich mir vorstelle, sowas würde zum Beispiel bei der Piratenpartei und bei den Grünen eingesetzt werden, dass dann die jeweiligen Leute, die sich in den Parteien damit beschäftigen wollen, dass die zusammenkommen und vielleicht rausfinden, dass sie entweder sowieso das Gleiche wollen und dann direkt ein Bündnis miteinander abschließen können, oder dass sie sagen, okay, es gibt hier eigentlich einen Modus, wie wir zusammenarbeiten können, der sich gar nicht verletzt. Wir müssen dem anderen ja nicht nur aus Prinzip eins reinwirken und ihm seine Änderung zersauen, indem wir das Gesetz vorher nochmal verändern. Und das sind diese Diskursebenen, die müssen da einfach drin vorkommen. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen den Eindruck gegeben, wie das aussehen kann, wie das zusammengreifen kann, dass diese Idee, wie man sowas tatsächlich sehr komplett theoretisch abdecken kann, dass es real werden kann. Weil jetzt will ich nämlich auf reale Tools eingehen, die es tatsächlich gibt. Und ein Stück weit weg von der Theorie und vor allem hin zu einer Öffnung zu vielen anderen Ideen, was Liquid Democracy im Praxiseinsatz bedeuten kann. Weil es gibt viele Kontexte außerhalb von nur einer Partei und die brauchen auch Liquid, die können solche Werkzeuge sehr gut verwenden. Und es gibt auch nicht immer nur um Parlamente. Ja, außerdem ist Konkurrenz extrem gut fürs Karma. Als erstes möchte ich dabei anfangen mit Votorola. Votorola ist ein Werkzeug von einem Kanadier? Ist ein Kanadier, oder?
Ja, ist in Toronto zumindest.
In Toronto sitzt der. Und hauptsächlich einem Deutschen, die daran sehr lange arbeiten. Und was ich daran sehr, sehr reizvoll finde, ist, es ist ein sehr einfaches Tool. Es setzt komplett auf die dynamische Delegation und nutzt die als Strukturierungsmerkmal für alle, für alle Abläufe. Insbesondere nennt es auch gar nicht dynamische Delegation deswegen, sondern kommunikative Delegation. Dazu sage ich gleich noch mehr. Und es ist auch deswegen sehr einfach, weil es eigentlich nur ein Abstimmtool ist. Die ganze Diskursmechanik ist letzten Endes außerhalb. Es gibt ein Wiki, was angeschlossen ist und das kann man benutzen, aber jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, dass das nicht so ganz einfach ist. Ich habe versucht, bei allen Werkzeugen die Technologie mit ranzuschreiben, damit ihr wisst, das ist euer Tool, wenn ihr damit besonders vertraut seid. Die kommunikative Delegation, das ist ein bisschen die Trennung zwischen links und rechts. Links ist so nur die Delegation an sich. Ich kann eben sagen, ich habe hier im oberen Beispiel vielleicht 1 Terabyte Unterstützer. Ja, und wenn ich das eben dann weiter delegiere, dann hat der eben 36 Terabyte Unterstützer, dieser Entwurf. Ja, eben 1 Terabyte mehr. Und das ist eine ganz, also in Votorola sagt, das ist nicht ausreichend. Wir brauchen, was auf der rechten Seite zu sehen ist, dass jeder, der delegiert, braucht auch eine Position, die er selber vertritt. Und zwar deswegen, damit sich anhand der Delegationskanten der Diskurs kanalisieren kann. Das heißt, ich habe meine eigene Position, ich lege die auch nieder. Ja, und das ist der Grund, warum jemand anders mich wählt und nicht direkt den Entwurf, weil ich darin reinschreibe, welchen Einfluss ich zu nehmen versuche und weil ich gleichzeitig auch damit auf Werbung gehe, um Leute zu finden, die an mich delegieren, dass der Baum nicht irgendwie ganz flach ist, sondern dass die Tiefe tatsächlich ein Strukturierungsmerkmal für den Diskurs wird. Und das sieht dann ungefähr so aus. Man kann also sich hier das Grundeinkommen wieder als Beispiel genommen. Man sieht den Delegationsgraphen. Da das eine Baumstruktur ist, muss die nicht sehr tief sein, kann sehr viele Leute in sehr wenig Tiefe mit einbringen. Und hier ganz schön ist also gut getarnt, neben jedem Namen ist ein Punkt zu sehen davor. Und das ist der Link zu der eigenen Position. Ich werde das mal gucken, ob ich es live zeigen kann. Wenn das Netzwerk hier mitmacht, sonst habe ich auch noch ein Video vorbereitet. Aber live ist besser. Das Ganze sieht so aus. Das ist der Pulse-Server. Das Ganze ist sogar inzwischen übersetzt auf Deutsch. Finde ich sehr geil. Und man muss sich dann das Gebiet wählen, in dem man einsetzt. Das ist momentan noch relativ auf Toronto zugeschnitten. Aber die Mechanik ist natürlich eigentlich weitergreifend. Ich kann jetzt mal rüberschalten. Na, nett. Na gut. Dann ohne. Also das könnte so aussehen. Muss ich erst einmal, die Navigation ist nach Gebieten und in den Gebieten nach den Merkmalen aufgebaut. Und letztendlich findet man dazu den Delegationsgrafen, der einen interessiert. Und kann den dann navigieren, um zu finden, entweder wo man selbst ist. Das ist hier in dem Beispiel, bin ich hier vorne eingetragen. Man kann dann entweder jemanden wählen, den man delegieren möchte, oder seine Stimme zurückziehen. Das ist alles ganz normal. Und an jedem einzelnen an jedem Knoten hängt dann eben der Link auf eine Wiki-Seite dran. Und auf der Wiki-Seite ist dann letztendlich der Einstiegspunkt in den Delegations, in das, was derjenige vertritt, der da die gewählt werden möchte. Das ist, naja, alles, was Wikipedia halt kann, ist da möglich und mehr aber leider auch nicht. Das nächste Werkzeug ist Adhocracy. Der Entwickler sitzt auch hier vorne. Den könnt ihr also nachher gerne mit Fragen überhäufen. Adhocracy nimmt wesentlich mehr mit rein in das Werkzeug. Das enthält auch einen komplexen, den kompletten Diskursteil, der damit versucht abzudecken. Und das ist natürlich ein viel schwierigeres Problem, weil jetzt kommt das Problem mit der Moderation dazu. Wie geht man mit Trollen um? Und wie macht man in der Diskussion tatsächlich sichtbar, wer wenig Zeit hat, aber gute Ideen und die nur leise vertritt? Und einer also die verschiedenen Modis von Adhocracy kann verschiedene Wahlmodi unterstützen über Strategien, aber der Default ist so eine rollende Entscheidung, dass sich ein Diskurs läuft, solange er laufen muss. Und wenn er aber über einen gewissen Zeitraum, per Default einen Monat, stabile Mehrheiten erzeugt hat, die sagen, okay, das ist tatsächlich die beste Idee und es ist einen Monat lang niemand anderem was Besseres eingefallen, dann wird die Entscheidung stabil gemacht und steht dann für einen gewissen Zeitraum mindestens als festgelegt drin. Und das Ganze sieht in etwa so aus. Ich kann da gleich noch ein bisschen mehr zeigen. Ich wieder rausgehe. Schön. Also das Ganze ist unterteilt in verschiedene Instanzen. Das heißt, man kann sehr einfach auch verschiedene Organisationen damit unterstützen. Das ist alles über Subdomains geregelt. Das Ganze erklärt sich relativ gut selber im rechten Bereich, was es so für eine Sache, um sie zu entscheiden. Es braucht 66 Mehrheit, es muss einen Monat lang gehalten werden, dann ist es entschieden. Und dann gibt es in jedem Bereich nach einer Einleitung die verschiedenen Probleme, über die hier gesprochen wird. Und das habe ich mal rausgesucht für den Zweck. Ich hatte gehofft, der Server ist es nur. Also die verschiedenen Bereiche, muss ich kurz warten, bis es aufgeholt hat. Das sind die Regeln nochmal. Ja, es gibt Delegationen, auch hier unten rechts sieht man die Kategorien, die unterteilt wird. Und in den einzelnen Problemen gibt es dann die verschiedenen Lösungen, die man vorgeschlagen werden, die man eingreifen kann. Da ist natürlich überall Diskussion mit dran. Das heißt, man kann zu jedem Thema diskutieren, man kann jeden Absatz davon, hier Provisions genannt, diskutieren. Das ist relativ komplex dadurch, aber es kann halt auch viel. Und es ist natürlich alles Ajax, ne? Wie wir es alle lieben. So. Ja, also die beiden, Votorola und Adhocracy, sind schon Mitglieder im Verein. Das finde ich natürlich total klasse, weil wir versuchen natürlich alle, die in dem Bereich arbeiten, in dem Verein zusammenzuführen, als Hub zu dienen, um die Kommunikation zwischen den Projekten zu fördern, auch Server zu stellen, um die Projekte laufen zu lassen. nächstes Mal vielleicht auch einer, der hier steht, damit er dann auch während dem Kongress geht. Wir würden uns freuen, dass alle anderen, die da in dem Bereich arbeiten, auch zu uns stoßen. Ich möchte aber auf jeden Fall auch noch andere Konzepte vorstellen und dafür insbesondere zwei Tools, die ich auch sehr spannend finde, die andere Dinge machen. Das erste ist Liquid Feedback, das hier auch in Berlin entstanden ist. Ist ja auch von Entwicklern jemand da? Schade. Die Idee davon, die das Ganze dahinter steht, ist, dass man Mailinglisten nur sehr schwer nutzen kann, um wirklich echtes Feedback zu kriegen oder sämtliche Art von Foren zu einem bestimmten Vorschlag oder Thema. Das fasert immer aus, man muss dann irgendwie von Hand rausfinden, so nachzählen, wer warten jetzt dafür und dagegen. Und viele Leute melden sich einfach gar nicht, weil sie keine Lust haben, danach zugespammt zu werden oder danach geflammt zu werden. Und das ist eigentlich die Idee von Liquid Feedback, dass sie ganz strukturiert einsammeln kann. Ich habe hier den Vorschlag und es gab jetzt irgendwie so und so viele Leute, die dafür waren und so viele Leute, die dagegen waren und so viele Leute, die dafür wären, wenn ich diese Änderung vornehme und so viele Leute, die sagen, wenn ihr das macht, bin ich raus. Ja, jetzt bin ich dafür, aber dann bin ich weg. Als Idee für die Lösung eben für dieses Mailinglistenproblem. Allerdings, es ist hauptsächlich ein Tool, was eben genau diesen Feedback macht. Das heißt, lässt auch den Diskurs in großen Teilen außen vor. Der muss also anderswo stattfinden. Und es ist ein Verfahren, was auf einem Stichtag am Schluss auch eine fertige, feste Entscheidung haben will. Also das als Fähigkeit haben möchte. Das Ganze sieht in etwa so aus. Ich kann das jetzt nochmal live zeigen. Nein, live geht leider nicht. Falsche Richtung. Das heißt, ich habe hier ein Thema gewählt, was auch wieder bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist so, dass in jedem Thema, zu jedem Vorschlag gibt es immer den eigentlichen Text. Das ist das Zentrum davon. Und dann neben dem Text gibt es verschiedene, gibt es die Liste der Unterstützer und die Liste der potenziellen Unterstützer. Und die werden eben genau festgemacht daran, an diesen Anregungen. Und Anregungen sind letzten Endes genau dieses strukturierte Feedback. Ich kann sagen, okay, dieser Vorschlag, dem fehlt dynamische Anpassung. Und der soll unbedingt umgesetzt werden, das ist mir recht wichtig. Und deswegen sage ich, okay, ich bin dafür, dass dieser Vorschlag umgesetzt wird und kann mich daran anmelden. Und so bei allen anderen Vorschlägen auch. Und so ergibt sich für denjenigen, der den Vorschlag eingestellt hat, sehr schnell ein komplexes Bild, wie sind eigentlich, was wollen die Leute von dem Vorschlag haben und kann das auch als Tool nutzen, um herauszufinden, okay, also die Leute sagen zumindest, wenn ich die und die Änderung vornehme, dann wären sie da eben auch, würden sie auch einverstanden, den Vorschlag zu unterstützen. Das heißt, da kann man dann auch wirklich Data Mining mit betreiben, was man eigentlich an, was gute Veränderungen an dem eigenen Vorschlag wären. Ja, und das letzte ist Candivi. Das finde ich deswegen sehr lustig, weil es eigentlich diese Idee des Forkens und Joins bis ans Extrem treibt. Das ist eigentlich ein ganz normales Wiki. Es basiert auf Python Django. Die Idee ist, ich habe das ganze Wiki und ich sage zu dem beliebigen Zeitpunkt, jetzt forke ich dieses Wiki und dann kann ich da meine beliebigen Änderungen vornehmen und wenn ich damit zufrieden bin, auch mit anderen zusammengearbeitet habe, dann kommt der Join. Und beim Join wird eben gewählt, welcher von den Forks eigentlich jetzt gejoint werden soll. Und das ist dann der neue Trank dieses ganzen Projektes. Es gibt auch Diskursdateien davon, der hängt an jedem Absatz eines Textes. Aber soweit ich das verstanden habe, ist er nicht Teil der Historie, die aufgezeichnet wird, was ich schade finde. Und das Ganze sieht in etwa so aus. Man hat eine normale Wiki-Seite, rechts sieht man die Diskurs-Bubbles, an denen alles dranhängt. Es gibt eben die Artikelliste und es gibt die Historie, was letztendlich die Recent Changes sind. Und oben rechts sieht man, momentan ist man im Stamm, also im Root des Ganzen, also welcher der Forks. Das ist die Liste der Forks, Die ist also besonders spannend. Das sind die verschiedenen aktiven Forks, die entweder gerade laufen oder schon abgeschlossen und integriert wurden. Und wenn man sich dann einen davon anschaut, dann sieht man da die Liste, also die Diffs aller Änderungen am ganzen Wiki, die durchgeführt wurden. Und interessant haben oben rechts dann die eigenen Controls für diesen Fork. Das heißt, da kann man wirklich dann eben in diesem Fork arbeiten und mit anderen zusammenarbeiten, um Änderungen zu machen und am Schluss dann alles abschicken, zu sagen, jetzt wählt darüber, ob es integriert werden soll. Ja, das war mal so eine Auswahl von den Werkzeugen, die ich kurz anreißen wollte, um euch einen Eindruck zu geben, was da eigentlich, was alles bearbeitet wird. Es gibt noch wahnsinnig viel mehr, was es gibt. Also Crabgrass ist eine Sache, die auch als Social Networking Tool sich gerade ausstreckt, um Richtung Liquid Democracy zu gehen. Die Meta-Partei hat ein eigenes Tool gebaut als Rails-Entwickler. Echologic ist eine Firma, die versucht, Werkzeuge in die Richtung zu bauen. Virtuelles Parlament ist ein weiteres Projekt, was spannende Arbeit macht. Und das ist alles krank daran, dass es zu wenig Leute gibt, die was daran arbeiten. Also wir suchen Benutzer, wir suchen Software und alles, was da draufsteht und sogar Lobbyisten, die das Ganze bewerben bei anderen Organisationen, dass das eingesetzt werden kann. Und wir, das ist in dem Fall genau der Verein Liquid Democracy, den wir genau deswegen gegründet haben, damit diese Aufgabe passieren kann. Es darf nicht irgendwie innerhalb einer Partei sein und dann daran hängen, ob diese Partei Erfolg hat oder nicht, dass es weiterentwickelt werden kann. Deswegen haben wir den gemeinnützigen und überparteilichen Verein gemacht. Wir arbeiten da interdisziplinär und überhaupt nicht nur als Softwaretechniker an den Sachen. Und wie es eben da auch steht, wir wollen das weiterentwickeln und da als Think Tank und als Hub denken, dienen und einfach Dinge hergeben können. Und das ist der Teil von dem Vortrag, in dem nur wir reden. Es gibt unheimlich viele Fragen, wo wir zwar Ansätze haben und vielleicht auch schon sehr gute Lösungen, aber wo ich sicher bin, dass es noch bessere gibt und wo sich gerade auch in Experimenten jetzt eben zeigen muss, welche verschiedenen Ansätze wie gut funktionieren, um bestimmte Lösungen zu erzeugen und einfach noch bessere Möglichkeiten zu finden. Und damit würde ich jetzt erst einmal mich kurz bedanken bei euch allen für den Teil und danach alle Leute bitten, die aus dem Verein da sind oder selber an Werkzeugen an Liquid Democracy entwickeln, die ich erwähnt habe oder die ich vielleicht auch nicht erwähnt habe, kurz aufzustehen, damit ihr wisst, wen ihr nach der Diskussionsrunde hier am Podium auch nochmal 1:1 ansprechen könnt. Und damit erstmal danke von mir. So, jetzt müsst ihr kurz aufstehen, damit die Leute wissen, wer alles im Verein ist oder an Werkzeugen arbeitet. Euch will ich auf jeden Fall stehen sehen.
Okay, war's schon.
Der Rest ist alles Feiglinge. Ich habe euch gesehen. So, wenn ihr Fragen habt, I believe es gibt hier Mikrofone.
Genau, ich würde dazu noch was sagen. Bitte jetzt alle, die in den Gängen vor den Mikrofonen stehen, bitte Platz machen und dann vor dem Mikrofon anstellen. Und ja, dann könnt ihr eure Fragen stellen.
Okay. Ja, ich fand den Vortrag sehr schön und ich fand es wunderbar zu hören, wie viele Leute sich in dem Umfeld engagieren und wie viel Projekte es da nebeneinander gibt. Ich habe vor 5 Jahren irgendwie was selber entwickelt mit einem Freund und wir sind damit nicht weit gekommen, aber es haben sich ganz viele Konzepte damit gedeckt, was ihr vorher in dem theoretischen Teil besprochen habt. Das fand ich irgendwie ganz genial zu sehen, oder habe ich schon damals, als ich das erste Mal von Liquid Democracy gelesen habe, was auch schon 5 Jahre zurück ist, kurz danach gesehen, dass schön verschiedene Leute kommen auf dieselbe Idee und das heißt, die Idee ist vielleicht nicht ganz dumm. Also das fand ich, hat mich gefreut. Zum Vortrag eine kurze Verständnisfrage. Sehe ich richtig, dass es praktisch, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sowas umzusetzen, wenn man so die Grundidee mit dieser übereinstimmt. Dass praktisch Liquid Democracy, was ihr am Anfang vorgestellt habt, eine quasi gerade der Konsens im, oder vielleicht auch nicht Konsens, aber so die Hauptidee im Verein ist und dass diese Software-Implementationen, die wir jetzt gesehen haben, auch irgendwelche Implementationen von grundsätzlich solchen Ideen sind. Aber dass es praktisch verschiedene Projekte sind, die ein großes Ziel haben und andere verschiedene Nuancen haben. Ja, sehe ich das richtig? Also es verschieden umsetzen.
Genau, ich denke, das ist insgesamt auch wichtig, weil man kann endlos lang theoretisieren, was dann wirklich angenommen wird, was sich bewährt. Also ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass wirklich unterschiedliche Ansätze versucht werden und auch getestet werden. Ja.
Okay, ich habe noch eine Frage dann zu eurem theoretischen Teil, also zum Hauptstrang. Sehe ich richtig, wenn ich Bündnissen nicht beitrete, mache ich keine Politik? Also, ja.
Darf ich mal versuchen? Also die Idee dahinter ist, ein Bündnis ist das Bündel von den Menschen, die eine bestimmte Idee vertreten. Das heißt, wenn du niemanden findest, der deine Idee gut findet, dann bist du ein Bündnis von einer Person.
Genau.
Und wenn du andere Leute findest, die die Idee eben auch gut finden, dann seid ihr ein Bündnis von mehreren Personen. Also da es letztendlich um Ideen geht, ja, und wir die halt Bündnisse nennen, musst du einem Bündnis beitreten, um eine Idee zu vertreten. Aber was anderes ist Politik nicht.
Okay, genau, weil ihr euch auch vorher explizit dafür geäußert habt, man sollte nicht Massendelegationen weitergeben können. Also in diesem Bereich delegiere ich meine Stimme immer für eine Person. Das heißt, Menschen, die sich komplett rausziehen und gar niemals ihre Idee, ihre Meinung äußern oder einen Vertreter wählen, sind in dem Fall nicht vertreten, ja?
Die Bündnisse lassen komplett offen, wie weitreichend sie gehen. Es ist natürlich theoretisch möglich in so einem System, dass ich sage, es gibt ein Bündnis, angenommen, das würde jetzt bei den Grünen mal gemacht werden, es gibt ein Bündnis, sozialdemokratische Partei, Politik bei den Grünen und die versuchen das komplette Parteiprogramm der SPD dort umzusetzen. Ich muss aber immer einmal den Schritt gehen und sagen, die Idee finde ich unterstützenswert. Ich denke, genau das ist das, was Politik ausmacht. Ich möchte das und das erreichen und damit positioniere ich mich. Genau.
Okay, noch eine letzte Frage. Wie funktioniert das Agenda-Setting? Also welche Punkte sind relevant genug, um diskutiert zu werden? Also habt ihr da irgendwelche Quoren im Kopf oder das war es dann für meine Frage?
Ja, also wir haben Quoren im Kopf. Das wird letzten Endes bei den verschiedenen Werkzeugen ausprobiert werden, was sinnvolle Beschränkungen sind oder wie man das öffnen kann.
Genau.
Das muss empirisch festgestellt werden, denke ich.
Genau, aber letztlich in diesem Konzept, das ich theoretisch vorgestellt habe, zählt natürlich schon, ich gründe ein Bündnis und damit betreibe ich ja schon Agenda-Setting. Wie erfolgreich das ist, das liegt dann daran, wie interessant mein Thema für die anderen ist. Ich meine, das ist ja, Demokratie ist immer Mehrheit. Ich denke aber, dass man eine ziemlich gute Chance hat in solchen Bereichen, dass sich dann auch wichtige Ideen viral fortpflanzen. Wie man zum Beispiel, angenommen jetzt das Beispiel, diese Petition, die es gab gegen das Zugangserschwerungsgesetz, angenommen, man hätte hier einen Bereich gehabt, die Möglichkeit gehabt, dass die Menschen eben nicht nur eine Petition, die ins Leere läuft, unterstützen, sondern wirklich ein Parteiprogramm, dann hätte sich sowas ziemlich schnell fortpflanzen können. Das ist zumindest die Hoffnung, die wir haben.
Ja, die nächste Frage, Herr Rüben.
Ich weiß es nicht, Schönheit für Alter oder umgekehrt.
Ja, ich würde sagen, die Reihen gehen abwechselnd.
Okay, wunderbar. Also zunächst mal herzlichen Dank für den Vortrag. Außerordentlich spannend. Ich beschäftige mich jetzt erst seit ein paar Monaten mit der Frage intensiver, auch über die Piraten. Und ich denke schon, es ist ein Zukunftsthema, über das wir hier diskutieren. Zwei kurze Anmerkungen, weil ich denke, wenn es ein Zukunftsthema ist, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht angreifbar werden zum frühen Zeitpunkt. Die Rolle des Staates ist angesprochen worden. Locker vom Hocker wurde gesagt, einen Staat brauchen wir dann nicht mehr. An anderer Stelle aber Exekutive und Judikative, also zwei zutiefst staatliche Instanzen, die wollen wir beibehalten. Also ich will jetzt gar keine Antwort abschließen, weil ich weiß, das sind die Diskussionen, die wir ja an unterschiedlichen Stellen auch führen. Aber ich würde über den Staatsbegriff an der Stelle wirklich nochmals nachdenken, vielleicht auch positiver nachdenken, bis hin zum Thema staatliches Gewaltmonopol versus privatisierte Gewalt und so, was sicherlich Probleme auch in der Debatte mit sich führen würde. Dann kommt mir noch zu kurz, zweiter Punkt, die Rolle, die Medien, Lobbyisten, wer auch immer in diesem Prozess einnimmt, glaube ich, ist ein außerordentlich wichtiger Punkt, weil natürlich an Machtstrukturen sich zunächst mal noch nichts ändert. Wir haben mehr Transparenz. Ob die Transparenz allein die Machtstruktur ändert, ist die Frage. Also es könnte auch eine Einladung sein, natürlich. Lobbyismus, der heute schon stattfindet, in diesem System ja noch richtig hoffähig und intransparent zu machen, müssen wir in irgendeiner Form sicherstellen. Würde mich interessieren, wie ihr darüber diskutiert habt. Und last but not least, weil ihr nach Helfern sucht. Ich würde jetzt nach 16-jähriger Tätigkeit als Abgeordnete im Bundestag, die hinter mir liegt, einfach sagen, wir könnten die Chance nutzen, Links zum heutigen Parlamentsbetrieb zu finden. Stichwort Petition ist gefallen, Stichwort Anhörungen ist gefallen, ein total interessantes, aber völlig vor die Hunde gekommenes Instrument. Wir haben heute Sachverständige schon in zweiter Generation zum selben Thema. Also, aber trotzdem, wir könnten es nutzen. Und wir könnten auch ein Projekt E-Parlament, das mal auf den Weg gebracht worden ist, das durchaus durchdacht ist, mal versuchen anzuwenden. Es gab nur keinen einzigen Bundestagsausschuss, der bereit war, es anzuwenden. Das heißt, ein Gesetz öffentlich und transparent mit auf den Weg zu bringen, bis hin zu den Anhörungen. Da könnte man einen Teil der Tools hier verwenden. Das heißt, also ich würde auch parallel versuchen, politischen Druck auf den heute real existierenden Bundestag auszuüben, solche Tools zu entwickeln und für die heutige Arbeit einzusetzen. Da gibt es auch eine gewisse Bereitschaft, bis sogar in die Verwaltung hinein. Und das wäre eine Chance, die wir nutzen müssten, auch um, wie gesagt, bis hin zur Frage von Finanzierung des einen oder anderen Projekts hier ein Stück weit voranzukommen. Also ich würde sagen, es hätte Charme und es würde das Thema befördern und auch die Debatte befördern, hier politisch Druck auszuüben auf das real existierende Parlament, solche Elemente zumindest mit zu versuchen. Glaube ich, wäre spannend. Okay, waren die drei Punkte.
Ja.
Nach diesen zwei höchst interessanten Beiträgen würde ich die anderen Fragesteller doch bitten, sich möglichst kurz zu fassen.
Ja, kurze Danke. Antwort.
Guten Tag, genau das habe ich auch vor.
Lass mich kurz was dazu sagen. Also ein ganzes wichtiges Ziel von der Veranstaltung, die wir heute haben, ist ja genau solche Kontakte herzustellen, um solche Experimente auf den Weg zu bringen. Weil das ist gerade die Idee, die der Verein vertritt. Und deswegen nochmal extra danke für den Hinweis.
Ja, ich habe zwei trollige Fragen, nämlich das erste. Wie ist es zurzeit, wenn verschiedene Vorschläge da sind, muss man sich dann wirklich für einen entscheiden? Oder hat man sowas wie zum Beispiel ein Ranking verschiedener Vorschläge, wie zum Beispiel beim Wahlsystem in Australien? Und das zweite ist, wenn ihr das alles computerisieren wollt, wie weit soll das gehen? Ich meine, sagt einem das Tool dann letztendlich nur, was man auf seinem Zettel ankreuzt? Oder setzt man sich den ganzen Kritikpunkten aus, die generell gegen elektronisches Wählen vorgebracht werden? Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.
Also, ich würde mal mit dem zweiten Punkt anfangen. Wir wollen auf gar keinen Fall Wahlcomputer bauen. Es muss weiterhin eine freie, gleiche und geheime Wahl geben. Die ist das Rückgrat, auf dem man sowas überhaupt erst aufbauen kann. Worum es hier geht, ist innerhalb einer Gruppe, zum Beispiel einer Partei oder auch einer beliebigen anderen Gruppe, einen parlamentarischen Meinungsbildungsprozess zu haben, wo ich zu meiner Meinung stehe und die vertrete, um andere Leute zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist, in welche Richtung man laufen möchte. Es gibt auch da das Problem, dass Interessenkonflikte aufgehen können. Und wir haben verschiedene Ansätze, wie man das angehen könnte. Wenn es innerhalb einer Organisation ist zum Beispiel, dann könnte die in ihrer Geschäftsstelle eine Wahlurne stehen haben und ich könnte da per Papier bestimmte Abstimmungen durchführen, damit die geheimer sind. Man kann auch über den Schutz durch Pseudonyme nachdenken, aber letzten Endes wollen wir eigentlich gerade das haben, dass ich meine Meinung vertrete und zu der stehe, um damit dadurch, dass ich dazu stehe, andere Leute zu überzeugen. Das ist das Ziel. Beantwortet das die Frage so ein Stück weit?
Unbefriedigend. Und die andere?
Ich würde ganz gerne noch mal kurz hier aufgehen. Was wir hier machen, das ist im Prinzip der aktive Prozess, den man auch heute machen kann, möchten wir verbessern. Es geht nicht darum, dass man das gesamte politische System austauscht damit, sondern wer heute in einer Partei aktiv sein möchte, der kann das auch nur dadurch tun, dass er da ist und dafür streitet. Wie Martin schon meinte, spricht gar nichts dagegen, dass man das dadurch ergänzt, dass man sagt, wenn jetzt jemand wirklich in Konflikte mit seinem Arbeitgeber kommt oder so, weil er über CO2-Emissionshöchstwerte abstimmt und die senken möchte und bei einem Autohersteller arbeitet oder sowas und er möchte nicht, dass es gesehen werden kann, weil es in seine Karriere leidet, darunter leiden würde, dann muss es natürlich die Möglichkeit geben, dass in den Institutionen auch eine herkömmliche Zettelwahl zu solchen Themen möglich ist. Und das ist auch ohne Probleme einführbar.
Was war die erste Frage?
Zu den Wahlmodi. Also wenn man sowas wie First Past the Post hat, dann kann ein Thema, ein schlechterer Vortrag kann einem besseren Vorschlag das Wasser abgraben sozusagen. Hm. Wenn man ein Ranking hat, dann ist das nicht so.
Also es gibt verschiedene Antworten darauf. Es gibt verschiedene Werkzeuge. Das Liquid Feedback zum Beispiel setzt auf eine Ranking-Methode an im Kern davon. Aber wir in dem Vorschlag gehen eigentlich mehr auf eine Entweder-Oder-Wahl hinaus. Und die haben verschiedene Vor- und Nachteile, insbesondere um den Diskurs wirklich ins Zentrum zu setzen. Dazu kann Daniel vielleicht auch nachher in der Diskussion persönlich noch ein bisschen mehr sagen, weil das schwierig ist, in drei Worten zusammenzufassen. Aber ich denke, es sprechen gute Gründe für beide Lösungen und es gibt kein eindeutig besseres, leider. Nächste Frage?
Ja, hi. Ich wollte nur, also grundsätzlich finde ich die Sache sehr interessant, was passiert, aber ich denke, also wie ich es gesagt habe, ich bin jetzt gerade irgendwie verwirrt. Zuerst heißt es ist eher für kleinere Organisationen, sagen wir mal die Piratenpartei, und andererseits bringt dann wieder bedingungsloses Grundeinkommen, was dann doch nicht so ganz das kleine Thema ist. Also ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht in großem Maße, auch in Zukunft nicht. Ich meine, wir haben in Deutschland Leute, die sind vom Wahlsystem bei der Bundestagswahl überfordert mit zwei Stimmen, was jetzt das genau bedeutet. Und dann kommt ihr und wollt denen was von Wiki und Diffs. Das ist irgendwie so auf großer Ebene, sehe ich das leider nicht passieren.
Genau.
Willst du? Genau. Ich habe das eingangs ganz kurz erwähnt. Man wird sehen, was kommt. Was uns Hoffnung macht, ist das, was ich meine, dass es gibt, man kennt viele Menschen, die wollen das machen und die sind bereit, was zu tun. Ich glaube auch nicht, dass wir heute eine Situation haben, wo auf einen Schlag 100% der Bevölkerung partizipieren würde. Aber es gibt viele, die möchten das heute und sowas kann sich auch langsam entwickeln. Und man lernt immer mehr dazu, man lernt von seinem Nachbarn, man sieht. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, solche Systeme so zu bauen, dass sie halt leicht verständlich sind, auf jeden Fall.
Nächste Frage.
Ich glaube, die Zeit ist jetzt um.
Oder? Haben wir noch
ja,
Zeit?
Ja, die Zeit ist um.
Ich möchte gerne alle, die noch keine Frage haben und die noch nicht losgeworden sind, bitten, dass wir nach vorne kommen. Die anderen Vereinsmitglieder und Leute, die an Tools schrauben, werden auch da sein, dass wir auf jeden Fall die Diskussion weiterführen.
In dem Zusammenhang, es hat jemand im Workshop-Raum eine Fragerunde zu Liquid Democracy angemeldet. Also in dem Sinne, bitte in den Workshop-Raum und A04.
Jetzt gleich.
Und bitte nicht die Vortragenden vorne aufhalten, weil der nächste Vortrag gleich beginnt. Also, aber trotzdem vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank.